Was ist der Sinn deines Lebens? Vielleicht werden Sie etwas verwundert sein darüber, über die Fragestellung. Ich habe ganz bewusst diese Frage so gestellt und ich werde auch diese Frage nicht beantworten können. Es geht um den Sinn Ihres, um den Sinn deines Lebens heute Abend. Und da musst du, da müssen Sie die Antwort selbst drauf geben können. Und ich denke, das ist nicht immer ganz einfach. Denn diese Frage, die bekomme ich so oft zu hören im täglichen Leben. Sie wissen ja, ich stehe im Berufsleben und ich werde mit vielen Menschen in Verbindung gebracht durch meinen Beruf, mit allen Bevölkerungsschichten und mit allen Menschen, die arbeiten müssen. Und immer wieder höre ich die Frage, wozu lebe ich überhaupt? Junge Menschen stellen die Frage mehr und mehr, wenn sie arbeitslos sind, was soll das alles, was soll der Quatsch? Und dann rennen sie in Videotheken oder in Spielsalons und oder hauen sich ja die einen hinter die Binde und meinen, damit könnten sie also die Frage ertrinken nach dem Sinn ihres Lebens. Und das ist keine Lösung. Am nächsten Morgen sehen sie aus wie ausgekotzt, stehen sie vor dem Spiegel und fragen sich, wer ist das überhaupt, der mich da anguckt? Und die Frage, was ist der Sinn meines Lebens oder was ist der Sinn deines Lebens, ist ungeklärt. Und wenn wir die Frage nach dem Sinn des Lebens und den Sinn ihres Lebens stellen, dann werden wir auch die Antwort nur bei dem finden, der das Leben gegeben hat und der das Leben erzeugt hat. Denn der muss sich ja Gedanken darüber gemacht haben. Also nicht unbedingt Vater und Mutter. Dass ich sage es einmal so, sind ausübende Organe. Aber das Leben als solches ist viel, viel komplizierter von der Gestaltung her und da verbirgt sich eine Intelligenz hinter, die wir als Menschen nie richtig erfassen können. Vor einiger Zeit las ich einmal folgende Zeilen über den Menschen. Der Mensch ist die komplizierteste Maschine der Natur. Er zählt bis zu 5 Millionen Haare, hat fast 190 Quadratdezimeter Haut, er hat 656 Muskeln, etwa 206 Knochen, über 100 Gelenke, er hat 100.000 Kilometer Arterien, Venen und Kapillargefäße, also Blutgefäße, und er hat 100 Milliarden, das ist eine Zahl mit 11 Nullen, Nervenzellen. In seinem Gehirn kann der Mensch 15 Billiarden Informationseinheiten speichern. 15 Billiarden. Ich richtig informiert bin, eine Zahl mit 15 Nullen. Wenn wir das einmal so lesen, dann müssen wir uns die Frage stellen, warum hat Gott den Menschen so kompliziert geschaffen? Da muss er doch irgendetwas Besonderes mit ihm vorgehabt haben, denn sonst hätte er doch einen total einfachen Mechanismus geschaffen. Und um auf den Sinn des Lebens zu sprechen zu kommen, auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, müssen wir ganz in den Anfang der Geschichte Gottes mit dem Menschen zurückkehren, bis in die Schöpfung. In diesen Tagen sprachen wir einmal über den Mann, über den reichen Mann, der starb und in das Totenreich, in den Hades kam. Und der Abraham darum bat, dass doch jemand zu seinen Brüdern, die noch auf dieser Erde lebten, gehen sollte. Und ihnen sagen sollte, sie warnen sollte vor der Furchtbarkeit des Ortes des Totenreiches. Und dieser reiche Mann, der keinen Namen hatte vor Gott, bekam eine eigenartige Antwort. Sie haben Mose und die Propheten. Auf die werden sie nicht hören, sagt der reiche Mann da. Und da antwortet Abraham, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann werden sie auch nicht hören, wenn einer von den Toten aufersteht und zu ihnen kommt. Worauf bezog sich Abraham? Sie haben Mose und die Propheten. Also ist das, was dort steht, am Anfang der Heiligen Schrift der Bibel, in den 5 Büchern Mose, unabdingbare Wahrheit. Absolutes Wort Gottes. Und ich glaube allem, was geschrieben steht, um das mit einem Paulus auszudrücken, ich glaube allem, was geschrieben steht in den Propheten, hat Paulus gesagt. Und jetzt lese ich Ihnen einmal vor, was ich zu der Frage nach dem Sinn deines Lebens sagen möchte. In 1. Mose 1, Vers 26 sagt Gott, und Gott sprach, Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Wir lesen, Gott schuf den Mensch. Gott nahm Materie von der Erde, von der Adama, so heißt das im Hebräischen, deswegen hieß auch der erste Mensch Adam, von Erde genommen, von Materie genommen. Gott formte diese Materie im Bilde Gottes, im Erscheinungsbild Gottes. Der Mensch wurde von der äußeren Form her gottähnlich geschaffen. Der aufrechte Gang. Und dann geht Gott mit dieser Materie, mit dieser noch toten Materie in Mundkontakt und wir lesen, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Die Bibel schildert das so in Prediger 3, Vers 11, dass Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Und wir wollen einmal fragen, warum hat Gott das getan? Nun vielleicht zur Vorgeschichte. Vielleicht werden Sie fragen, warum ist die ganze Schöpfung gemacht worden? Warum ist das alles hier so? Warum ist das alles so kaputt? Warum gibt es so viel verbrannte Erde, so viel Schlechtigkeit auf dieser Welt? Und man macht letztlich Gott dafür verantwortlich und sagt, Gott, warum lässt du das alles zu? Irgendwann, vor Erschaffung der Erde, die Bibel spricht nicht viel über die Zeit, bevor die Schöpfung war, aber es gibt einige sehr interessante Bibelstellen darüber. Irgendwann hat im Himmel, in dem Bereich, wo Gott lebte, ein Machtkampf stattgefunden. Das Himmelreich und das ganze Reich, was Gott geschaffen hatte vor Grundlegung der Erde, war eingeteilt in Fürstentümer, in Engelfürstentümer. Und einer dieser Engelfürsten hieß Luzifer. Er war der Lichtspender. Und dieser Luzifer erhob sich als Engel, als erschaffenes Geistwesen, ohne Körper, erhob sich eines Tages wohl gegen Gott. Es gibt da zwei prophetische Stellen im Alten Testament, die darauf hindeuten. Und er wollte sein wie Gott. Er wollte sich über Gott erheben. Und Gott verwies ihn in die Schranke. Und es gibt einen einzigen Augenzeugen, der das beobachtet hat. Und das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Jesus Christus sagt uns im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 18, ich sah Satan wie einen Blitz aus dem Himmel stürzen. Wo stürzte er denn hin? Er stürzte in sein Fürstentum, das Gott ihm in seiner Gerechtigkeit gegeben hat. Und achten Sie einmal auf die Gerechtigkeit Gottes. In seiner juristischen Gerechtigkeit hatte Gott diesen Luzifer eingesetzt über ein Fürstentum. Er hat es ihm rechtlich gegeben. Und als Satan in Sünde fiel, als Satan sich gegen Gott versündigte, konnte Gott auch nur einen Weg wählen, um diesem in Sünde gefallenen Satan und möglicherweise 30% der Engelwelt, die heute als Dämonen in dieser Welt existieren, konnte er auch diesem Satan, diesem gefallenen Engelsfürsten auch nur juristisch, rechtlich das Fürstentum wieder abnehmen. Satan wurde aus dem Himmel verwiesen, er hat noch Zutritt zum Himmel, er kann noch in den Himmel gehen und Menschen vor Gott verklagen und sagen, guck dir mal an Gott, was du da für komische Menschen gemacht hast. Die schmeißen sich mit Atombomben zu und er lacht sich noch dabei ins Fäustchen. Aber er hat kein Wohnrecht im Himmel, er fiel in sein Fürstentum und Gott hatte ein Ziel. Dieses gefallene Fürstentum zurückzugewinnen für Gott. Und mitten in das Fürstentum Satans, er ist der Fürst der Gewalt dieser Luft, sagt uns der Epheserbrief Kapitel 2, Vers 2, schuf Gott Himmel und Erde. Und wir können das nachlesen 10-mal in dem ersten Buch Mose Kapitel 1 und Gott sprach und siehe, es war sehr gut. Der Satan setzte natürlich alles dran, um das, was Gott schuf und was sehr gut war, gleich zu verwüsten, denn er war durch seine Sünde der Diabolos, der Teufel geworden, der Durcheinanderwerfer. Und Gott, der das genau wusste, tat Folgendes. Er schuf einen Bereich auf dieser Erde, den er den Garten Eden nannte, wie eine Oase. Und in diese Oase setzte er den Menschen, den er in seinem Bild geschaffen hat. Was tat Gott? Gott schuf den Menschen, ich sagte es eben, wie kompliziert er ist, und nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. Wovor sollte der Mensch denn den Garten Eden bewahren? Natürlich vor dem Bösen, vor dem Schlechten, vor dieser Welt. Jesus Christus, der Sohn Gottes und der Augenzeuge, der gesehen hat, wie Satan aus dem Himmel fiel wie ein Blitz, nennt Satan dreimal im Johannesevangelium als den Fürsten dieser Welt. Als Satan ihm die ganzen Reiche dieser Erde zeigt und sagt, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, will ich dir diese ganzen Bereiche geben, hat Jesus ihm nicht widersprochen. Er anerkannte, dass der Satan der Fürst dieser Welt ist. Warum? Nun, Satan musste natürlich mit aller Gewalt verhindern, dass Gott dieses Gebiet, was ja sein Hoheitsgebiet war, des Satans, für Gott zurückgewann. Und Gott schuf den Menschen. Und wenn wir lesen, dass Gott diese Materie nahm und zunächst schuf er nur den Mann und blies ihm den lebendigen Odem ein, das ist die Ewigkeit, weil Gott selbst die Ewigkeit ist. Und wir lesen, dass der Mensch eine unsterbliche Seele wurde. Der Mensch an sich. Er wurde zu einer Persönlichkeit. Und nicht wie die Zeugen Jehovas sagen, dass der Körper die lebendige Seele ist. Nein, das ist nicht. Denn das würde bedeuten, was diese Menschen glauben, dass mit dem Tod alles aus ist. Aber Jesus Christus sagt einmal in Matthäus 10, Vers 28, fürchtet nicht die, die in der Lage sind, euren Leib zu töten, aber eure Seele nichts anhaben können. Wenn die Seele Leib wäre, dann würde die Seele ja mitsterben. Fürchtet vielmehr den, der sowohl Leib als auch Seele vernichten mag und in den Feuer der Hölle werfen kann. Der Mensch wurde erst zu einer Persönlichkeit, weil er eine Dreieinheit wurde wie Gott in Leib, Seele und Geist. Und die Geistseele ist das Göttliche, was Gott in den Menschen hineingelegt hat. Und Gott stattete den Menschen mit einer unwahrscheinlich hohen Ethik aus, mit einem guten Beurteilungsvermögen. Und der Mensch wurde sündlos geschaffen und er brauchte nicht zu sündigen. Und Gott setzte ihn in den Garten Eden. Das war der Treffpunkt Gottes mit dem Menschen auf dieser Erde, wo Gott mit seinem Geschöpf, der Schöpfer mit dem Geschöpf Gemeinschaft haben wollte und wo der Mensch in der Abhängigkeit von Gott den Garten Eden bebauen und bewahren sollte. Und als erstes sagt Gott zu dem Menschen, seid fruchtbar und mehret euch. Warum das? Und dann sagt er als zweites, machet euch die Erde untertan. Und als drittes, herrschet über die Erde, über die Tiere des Feldes, alles soll euch untertan sein. Wenn Adam nie gesündigt hätte, wäre er auch nie gestorben. Und es würden heute 14 Milliarden Menschen innerhalb der letzten 6000 Jahre seit Erschaffung des Adams auf dieser Erde sündlos leben. Das heißt, die von Satan verderbte, verdorbene Erde wäre bevölkert mit Menschen, die in der Abhängigkeit von Gott lebten und Satan hätte ja keine Chance gehabt, weil es hier nur sündlose Menschen gab. Und jetzt achten Sie einmal auf die Gerechtigkeit Gottes. Wenn Gott Adam so geschaffen hätte, dass er nie hätte sündigen können, dann hätte der Satan ja nie eine Chance gehabt. Dann hätte Satan zu Gott sagen können, da hast du mir ein unüberwindbares Hindernis in den Weg gestellt. Da komme ich nicht gegen an. Aber Gott gab dem Adam einen Prüfstein, wo er sein Verantwortungsbewusstsein und sein Gewissen und seine Ethik selbst dran überprüfen konnte. Stellt euch vor, der Garten Eden, wie viele Bäume mögen drin gewesen sein? Ich sag mal 1000, vielleicht waren es 2000, 5000, ich weiß es nicht. Und da sagt Gott, ein Baum steht da drin, von dem darfst du nicht essen. An dem Tage, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Und dann lesen wir, dass Gott feststellt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, seinesgleichen. Und ich sagte in diesen Tagen schon, das hat nichts mit Emanzipation zu tun. Gott hat gesagt, ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen, die also dem Menschen gleichgestellt war, aber trotzdem eine Hilfe sein sollte in der Unterstützung des Menschen, die Erde für Gott zurückzugewinnen. Und er lässt einen Narkoseschlaf kommen über den Menschen. Und ich sagte dieser Tage schon, Gott vermeidet unnütze Schmerzen. Und er nimmt eine Rippe und baut daraus die Eva. Und ich habe in diesen Tagen naturwissenschaftlich nachgewiesen, dass das heute schon möglich ist, aus einer Rippe einen Menschen zu klonen. Das ist der Spezialausdruck, einen Menschen zu zeugen. Und ist es nicht interessant, wenn Gott zu dem Menschen sagt, seid fruchtbar und mehret euch, dass in dem Augenblick, wo das männliche Samenkorn mit dem weiblichen Ei zusammenkommt, die komplette Information von 46 Chromosomen, 23 des männlichen und 23 des weiblichen Eis, diese 46 Chromosome, die komplette Blaupause, das heißt die komplette Zeichnung des Charakters des Menschen, von der ersten Stunde an der Befruchtung dargestellt. Und durch diese Information entsteht Leben. Warum? Weil Gott selbst die Information ist. Die Bibel sagt uns, im Anfang war das Wort. Und Worte sind Information. Und das Wort, die Information war bei Gott. Und die Information war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und alles wurde durch die Information. Alles Leben entstand durch die Information, durch das Know-how, durch das Gewusst-wie Gottes. Deshalb wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und das größte Problem der Wissenschaft heute ist, dass es keine Erklärung gibt für die gottlose Wissenschaft, wie die Information in die Materie kam. Das heißt, wie das Know-how, das Gewusst-wie, in diese Samenzelle hineinkam, in das befruchtete Ei. Die Bibel hat eine ganz klare Erklärung dafür. In Johannes 1, Vers 14 lesen wir, und die Information wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Da kommt Johannes drüber zur Anbetung, als er das sieht. Und Gott hat diese Information in den Menschen hineingelegt. Und jeder neue gezeugte Mensch ist von der ersten Stunde an Leben. Deshalb ist jede Abtreibung Mord, brutaler Mord, von der ersten Stunde an. Weil da Leben abgetötet wird und da sollte sich jeder drüber klar werden. Und die Sünde, die da auf sich geladen wird, verlässt den Menschen nie mehr. Und glauben Sie mir eins, die Sünde hat den hässlichen Charakter, dass man sie nie vergisst. Auch wenn sie vergeben wird. Man vergisst sie nicht. Der Teufel erinnert uns immer wieder daran, wie schlecht wir sind und was wir für Sünde begangen haben. Gott sagte, seid fruchtbar und mehret euch. Das heißt, bringt viele Menschen, sündlose Menschen auf diese Erde. Und was tut Satan? Satan geht zu der Frau und sagt, sollte Gott gesagt haben, sollte Gott wirklich gesagt haben. Das ist die Menschheitsfrage der heutigen Zeit. Heute fragen die Menschen, sagen die Menschen, sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte es ihn wirklich geben? Ich glaube es nicht. Und Satan sagt, mitnichten werdet ihr sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott und erkennen Gutes und Böses. Oh, Satan ist schlau. Und die Gefährlichkeit Satans erkennt man daran, dass er bis heute 90% Wahrheit sagt und 10% Lüge. Wenn er 90% Lüge sagen würde, würden wir das sofort erkennen. Aber warum ist er denn wohl zu der Eva gegangen? Warum ist er nicht zu Adam gegangen? Die Eva hatte dieses Gebot Gottes von Adam bekommen. Denn als Gott das Adam sagte, war Eva noch nicht geschaffen. Des Tages, da du mir ungehorsam wirst, wirst du gewisslich sterben. Eine logische Konsequenz: Satan sucht grundsätzlich deine Schwachstellen in deinem Leben aus. Und entschuldigt, wenn ich hier jetzt die Schwachstelle mit Eva bezeichne. Das war die leichteste Möglichkeit für Satan, Gott in Frage zu stellen. Denn er konnte möglicherweise damit rechnen, dass Eva vielleicht auf ihren Mann nicht so hört oder dass der Mann für sie nicht die unabdingbare Autorität war. Und es war die erste große Emanzipation und der erste große Feminismus auf dieser Welt. Das ist kein Zeichen der Neuzeit. Eva produzierte sich selbst und sie entschied ohne ihren Mann und aß von der Frucht, ohne Rücksprache zu nehmen, obwohl sie die Gehilfin, die Hilfestellung, obwohl sie die Gemeinschaft mit ihrem Mann zusammen hatte. Sie sollte eine Wesenseinheit sein. Deshalb wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen, das ist die körperliche Vereinigung, und die zwei werden ein Fleisch, ein Bios sein, werden ein Leben sein. Also nicht mehr Ich-Form, sondern Wir-Form, das ist Ehe. Und da gibt es auch nicht die Entscheidungsfreiheit der Emanzipation einer Frau, sondern es kann nur in der Verantwortung miteinander entschieden werden, wobei der Mann das letzte Wort hat. Warum? Als Eva in Sünde fiel und auch ihrem Mann von der Frucht gab und er davon aß, da kommt Gott und fragt Adam, wo bist du? Adam und Eva hatten sich versteckt. Und Adam sagte zu Gott, ich habe mich versteckt, denn ich fürchtete mich. Zum ersten Mal erlebte Adam ein total neues Gefühl, das wir heute alle kennen, nämlich Furcht. Die war vorher nicht da gewesen. Adam versteckte sich, weil Sünde Furcht produziert. Und ist es nicht interessant, dass Gott zunächst nicht die Eva zur Rechenschaft zieht, sondern Gott zieht Adam zur Rechenschaft für die Sünde seiner Frau. Um deinetwillen sei der Erdboden verflucht. Im Schweiße deines Angesichts sollst du essen. Achten wir einmal. Deine Frühstückspause bei der Arbeit soll im Schweiße deines Angesichts geschehen, nicht das Arbeiten allein. Gott hat da schon gesagt, der Stress dieser Zeit ist eine Strafe an dich, weil du mir ungehorsam geworden bist. Und Dornen und Disteln werden sprießen und sprossen. Und wie viel wunde Hände, wie viel müde Hände, wie viel müde Gehirne gibt es heute aufgrund der Arbeit, die wir ausführen müssen. Folge des Ungehorsams des Menschen auf dieser Erde. Darf ich einmal die Frage stellen? Wie handelt Gott? Wie handelt der Mensch? Gott hatte ihm einen königlichen Auftrag gegeben. Der Mensch sollte auf dieser Erde leben und sollte die Erde systematisch für Gott zurückgewinnen, indem er in der Abhängigkeit, in der Gemeinschaft mit Gott lebte. Wenn der Mensch in der Gemeinschaft mit Gott geblieben wäre, hätte Satan nie eine Chance gehabt, da hinein einzubrechen. Wenn wir die weitere Geschichte des Menschen verfolgen, dann stellen wir fest, wie der Mensch versagt. Und ich möchte einmal etwas klarstellen, dass die Naturwissenschaft, die Kultur, die Künste, die Besitzergreifung, die Erfindungen von Gott gewollt sind. Gott sagte, machet euch die Erde untertan. Das heißt, der Mensch sollte die Erde, die wunderbare Schöpfung, die Gott ihm zur Verfügung gestellt hat, in der Abhängigkeit von Gott erforschen. Was tut der Mensch? Und wir alle wissen das. Der Mensch, als er die erste Atomkernspaltung hinter sich bringt, wer einmal mit Atomphysik zu tun hatte und sich da mal etwas mit auseinandergesetzt hat, wird feststellen, dass das eine der wunderbarsten Wissenschaften ist, bei aller Gefährlichkeit der Atomenergie und Kernenergie, der lernt, der kommt zur Anbetung Gott gegenüber. Als der Mensch die erste Atomkernspaltung hinter sich bringt, da baut er als erstes eine Atombombe. Er benutzt bewusst die Wissenschaft zur Zerstörung. Das ist die Folge der Sünde. Aber ich möchte Ihnen noch etwas sagen, ich möchte euch noch etwas sagen, dass erst das Christentum die Wissenschaft ermöglicht hat, dass erst seitdem ein Martin Luther das Wort Gottes dem Volkern, dem Menschen im Volk gegeben hat durch seine Übersetzung und dass Menschen in der Lage waren, das, was die katholische Kirche Jahrtausende verhindert hat, dass das Wort Gottes gelesen werden konnte, dass erst durch das Öffnen des Wortes Gottes an die Menschheit Naturwissenschaft möglich wurde. Ich bringe Ihnen den Beweis, einmal den Zeitbeweis. Ein Zeitgenosse des Perikles, das war irgend so ein Athener in Griechenland, so im 4. Jahrhundert, glaube ich, vor Christi Geburt, hieß Anaxagoras. Und eines Tages sitzt er am schönen Strand von Piräus im Abendlicht und er sieht den Mond aufgehen und dann überlegt er, wo kriegt der Mond jetzt, wo alles dunkel ist, sein Licht her? Und dann kommt er zu dem Ergebnis, ja, der Mond muss das Licht von der Sonne her bekommen. Dann wartet er bis zum nächsten Morgen und dann sieht er, wie neben dem Mond, als er was blasser wird, die Sonne aufgeht. Und dann stellt er sich die Frage, wo bekommt denn jetzt wohl die Sonne das Licht her? Und dann kommt er zu dem Ergebnis, dass hinter Sonne, Mond und Sterne eine Kraft sein muss, eine Autorität sein muss, ein Gott sein muss, der dieses erschaffen hat, der diese Energiequelle zur Verfügung gestellt hat. Und mit dieser Erkenntnis geht er auf den Areopag. Das ist einmal, ich möchte sagen, der Stadtrat von Athen gewesen. Und er ruft all die Weisen zusammen und erzählt ihnen das. Die Erkenntnis, die er hat. Wisst ihr, was mit dem Mann passiert ist? Den haben sie in die Wüste geschickt. Den haben sie irgendwo bei Troja in die Verbannung geschickt, weil sie Angst hatten, dass ihre griechischen Götter zornig darüber werden konnten und dass Neptun das Meer in Unordnung bringen würde. Die Religion der damaligen Zeit hat Wissenschaft verhindert. Ein zweites Beispiel durch Nero. Nero hatte eine große Kriegsflotte. Und eines Tages überlegte er sich, dass er den Isthmus von Korinth, das ist diese Meeresenge, die praktisch die südliche Halbinsel Griechenlands, dem Peloponnes, von dem Festland Griechenlands trennt, von Mazedonien und Athen. Und nur bei Korinth ist eine ganz schmale Landzunge. Und da kam Nero auf die Idee, wenn ich diese Landzunge abbaue, dass meine römischen Kriegsschiffe da durchfahren können, dann sparen sie, um in die Ägäis zu kommen, 430 Kilometer Fahrt. Und er zog also los mit großem Tamtam, mit einem goldenen Spaten auf dem Rücken. Und er ging mit seinen Soldaten dort nach Korinth, um den ersten Spatenstich zu tun und um diese Meeresenge zu durchbrechen, die Landzunge zu durchbrechen. Und als er dorthin kommt, stellt sich sein ganzes Heer gegen ihn und sagt, Nero, wenn du das tust, dann wirst du die ganze Götterwelt, die Nymphen, Poseidon und wie sie alle heißen, wirst du in Unruhe bringen, es wird Erdbeben geben, die Welt wird in Unordnung kommen und Nero musste unverrichteter Dinge zurückgehen. Erst Christus und der Glauben an Christus überwand die Naturvergötterung. Und wir erlebten gerade im vorigen Jahrhundert, dass riesige Erfindungen gemacht wurden. Stevenson erfand die Dampfmaschine, Edison die Glühlampe, Ampere den Strom, Röntgen die Röntgenstrahlen. 1919 spaltete Rutherford das erste Heliumatom und 1939 Otto Hahn das erste Uranatom. Man erfand die Elektrizität, die Radiowellen, die Atomforschung, sie zeigen alle die Größe Gottes. Ein Bruder in Christo, ich sage es so, der, ich möchte sagen, Professor der Atomphysik ist, sagte mir einmal, stell dir einmal vor, wenn du einen Kubikmeter Blei hast und es gelänge dir, aus den Atomen, aus denen dieses Blei besteht, die Luft rauszulassen, so dass die Neutronen nicht mehr um den Innenkern kreisen können, dass die Luft rauslässt, würde dieser Kubikmeter Blei auf Stecknadelgröße zusammenfallen. Ein toter Block. Und er sagt, wie viel 100.000 Volt Energie ist in dieser Materie drin? Und wenn wir Menschen heute fragen, was ist Energie und was ist Materie, dann müssen sie die Achseln zucken. Es gibt keine menschliche Erklärung dafür. Doch was tut der Mensch? Der Mensch benutzt die Wissenschaft, um Gott zu widerlegen. Der Mensch benutzt die Wissenschaft, um nicht die Welt sich untertan zu machen, sondern um die Menschen zu unterjochen durch Kriege, durch Sklaverei. Der Mensch baut als erstes Bomben aus den Erkenntnissen der Wissenschaft und Kriegsgeräte. Wo kommt das denn her? Weil der Mensch sich von Gott losgesagt hat. Wie war der Auftrag Adams? Seid fruchtbar und mehret euch und machet euch die Erde untertan. Und herrschet nicht über die Vögel, nicht über die Menschen, sondern über die Tiere und über die Vögel des Himmels. Das war der Auftrag. Die Geschichte zeigt da ein wunderbares Beispiel zu. Im Jahr 1411 bekam der Hohenzoller Friedrich VI., der war Burggraf von Nürnberg, den Auftrag von König Sigismund, die abgefallene Mark Brandenburg für das Deutsche Reich zurückzugewinnen. In der Mark Brandenburg gab es nur noch Raubrittertum. Und jeder Handelsreisende musste sicher sein, wenn er dorthin zog, dass er alles verlor, weil er von diesen Ritterburgen, von den Rittern ausgeraubt wurde. Und dieser Burggraf von Nürnberg, der Hohenzoller Friedrich VI., bekam von dem deutschen Kaiser, von dem deutschen König Sigismund den Auftrag, ziehe in die Mark Brandenburg und gewinne sie zurück für Deutschland. Und dieser Burggraf zog los und er unterwarf das gesamte Raubrittertum in der Mark Brandenburg, reinigte es von den schlechten Wegelagerern und gewann die Mark Brandenburg zurück für das Deutsche Reich. Zum Dank gab ihm König Sigismund dafür die Mark Brandenburg als Kurfürstentum und er hier, dieser Burggraf Friedrich VI., wurde der erste Kurfürst der Mark Brandenburg. Was hat er getan? Genau das, was Adam tun sollte. Er hatte für den König die Mark Brandenburg, die abgefallen war, zurückgewonnen. Und er wurde belohnt durch den König Sigismund, dass er die Herrschaft bekam über die Mark Brandenburg. Und so sollte Adam die Erde zurückgewinnen für Gott und sollte herrschen über die Erde in der Abhängigkeit von Gott. Ich sagte in diesen Tagen schon einmal, dass Gott niemals seine Prinzipien ändert. Was Gott sagt, das führt er durch. Und er ist auch nicht mit der Fehlerhaftigkeit der Menschen aufgeschmissen. Er ist doch nicht von meiner Fehlerhaftigkeit abhängig, um seine Pläne zum Ziel zu bringen. Natürlich wirst du jetzt sagen, hat Gott das nicht vorher gewusst, als Gott den Adam erschuf? Das hätte er sich doch an 5 Fingern ausrechnen können, dass das schief geht. Natürlich wusste Gott das. Es war der Beweis für Adam aus Gottes Sicht, wie sehr er die Abhängigkeit von Gott braucht. Und ich möchte nicht wissen, wie oft ein Adam sich diesen Vorwurf gemacht hat, wenn er vielleicht auf den Feldern Rüben gehackt hat, dass er einmal ungehorsam war in seinem Leben und dass er im Schweiße seines Angesichtes essen musste. Welch ein Unterschied, als er den Garten Eden verlassen musste und der Teufel durch die Sünde über das Leben Adams und Eva und der ganzen Menschheit triumphiert hat. Die Bibel sagt uns, dass durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und dass der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Alle Menschen haben gesündigt. Jeder Sterbende ist der Beweis dafür, dass er ein Sünder ist. Und nichts ist in deinem Leben so sicher wie der Tod, wenn alles andere so sicher wäre. Du wirst geboren mit dem absoluten sicheren Ziel, dass du sterben wirst. Ist das nicht furchtbar? Ist das nicht vielleicht ein primitiver Gott, der, den Menschen so geschaffen hat. Nein, der Mensch hat sich frei dafür entschieden. Er hat sich frei gegen Gott gestellt. Er hat sich frei für die Sünde entschieden. Und die Folge ist unausbleiblich geblieben, dass jeder neue Mensch, der geboren wird, zur Welt der Sünde hingeboren wird. Wir lesen das und die Bibel ist so logisch, sie bringt diese Beweise. Adam und Eva waren im Bilde Gottes geschaffen worden. Wir lesen das immer wieder hier, ihm ähnlich. In der Gestalt, in seinem Wesen. Adam kann lieben, er ist eine Persönlichkeit. Menschen können wahrnehmen, sie können fühlen, sie können denken, sie können sehen, sie können hören. Alles Eigenschaften, die Gott auch hat. Und wir lesen dann in 1. Mose 5, als Adam seinen dritten Sohn zeugt, er war 130 Jahre alt, da zeugte er Seth in seinem Bilde, nicht mehr im Bilde Gottes. Im Bilde des gefallenen Menschen zeugte Adam Seth. Das heißt, wenn ein Apfelbaum eine schlechte Wurzel hat, wird er nie einen guten Apfel produzieren. Er wird nie gute Früchte bringen. Ein Pflaumenbaum, der schlechte Wurzeln hat, wird nie gute Früchte, nie gute Pflaumen produzieren. Und so kann auch ein Adam, der in Sünde gefallen ist, könnte nur einen sündigen Menschen, lass es mich so sagen, produzieren oder zeugen und erzeugen. Und deshalb wird jeder Mensch als Sünder geboren. Hebt das jetzt den Ratschluss Gottes auf? Machet euch die Erde untertan, seid fruchtbar und mehret euch. Hebt das den Ratschluss Gottes auf, die Welt zurückzugewinnen, die gefallene Welt, die im Machtbereich des Teufels ist? Nein. Gott sagt ja ganz klar, weil durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam, deshalb musste ein Mensch gefunden werden, der auch die Sünde aus der Welt herausnahm. Und Gott suchte diesen Menschen. Und er kommt zu dem Ergebnis, alle Menschen haben gesündigt. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer, auch du nicht. Und deshalb stellt er im Himmel die bange Frage und wir haben diese wunderbaren prophetischen Stellen. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen, um die Menschheit zu erlösen von der Sünde, um sie davon zu befreien? Wer wird den Auftrag, den ich Adam gab, erfüllen? Und dann hören wir prophetisch die Antwort des Sohnes Gottes an den Vater, hier bin ich, sende mich. Und wir lesen dann, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, dass er Mensch wurde, gezeugt durch den Heiligen Geist in der Maria. Und das ist wieder für viele Menschen unvorstellbar. Ach, wisst ihr, ihr Lieben, ihr könnt doch genauso nur wie ich nur in drei Dimensionen denken. Vielleicht noch in vier Dimensionen. Ich billige euch die vierte Dimension noch zu. Von mir aus in Materie, Raum, Zeit, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Aber wenn du mit der Dimension Ewigkeit konfrontiert wirst, da hast du überhaupt kein Vorstellungsvermögen. Ich auch nicht. Das ist eine göttliche Dimension, weil wir nie in der Ewigkeit gelebt haben. Deshalb können wir sie uns auch nicht vorstellen. Aber bedeutet das, wenn wir uns das nicht vorstellen können, dass es die Ewigkeit nicht gibt? Bedeutet das, wenn wir uns Gott nicht vorstellen können, dass es ihn nicht gibt? Ich sage noch einmal, es ist doch nicht entscheidend, was der Mensch über Gott und die Ewigkeit denkt, sondern entscheidend ist doch, was Gott über den Menschen denkt. Nicht der Mensch, sein Denken ist entscheidend, sondern entscheidend ist, wie Gott über den Menschen denkt. Und Gott denkt über den Menschen, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Und die Folge der Sünde ist der Tod. Und deshalb ist jeder Mensch zwangsläufig ein Todeskandidat. Ob er will oder nicht. Er ist in Sünde geboren und zur Welt geboren, also in den Machtbereich des Teufels hinein. Und deshalb sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde. Und wenn Sie das nicht verstehen können, wie das vonstatten ging, die göttliche Seite, die Zeugung durch den Heiligen Geist, lassen Sie mich erst noch an einem Beispiel der Atomphysik deutlich machen. Zum Beispiel ein Atom aus Blei besteht aus 80 Bestandteilen, 80 Protonen, 80 Neutronen, wie heißen die dritten noch? Und 80 Elektronen. Ach, das ist so schwer, die Wissenschaft. Wenn der Mensch hier geht, durch Atomkernspaltung auch nur ein Proton, ein Neutron und ein Elektron herausschießt, sodass das Atom nur noch 79 Bestandteile hat, verwandelt sich das Bleiatom in Gold. Der Mensch ist also theoretisch in der Lage, durch Atomkernspaltung Blei in Gold zu verwandeln. Wer das nicht weiß, der sagt, das ist ein Wunder. Soll es dafür Gott ein Problem gewesen sein, dass er einen Menschen benutzte, um seinen Sohn auf diese Erde kommen zu lassen? Oder soll es für Jesus ein Problem gewesen sein, auf der Hochzeit zu Kana aus Wasser Wein zu machen? Wenn der Mensch sich das schon anmaßt, durch sein Wissen zu können, überhaupt kein Problem. Und Gott sandte seinen Sohn in diese Welt als Mensch. Und Jesus Christus war 33,5 Jahre Mensch. Und er lebte 33,5 Jahre ohne Sünde auf dieser Erde. Und er war von Gott ausersucht und auserkoren, die Sünde der Welt wegzunehmen in den Tod. Wo konnte er sie denn hinbringen? Gott musste die Sünde der Welt an einen Ort bringen, wo sie ewig weg war, wo sie nie mehr rauskommen konnte. Die Sünde kam nicht in das Grab. Gräber kann man öffnen. Die Sünde wurde durch Jesus Christus, den Sündenträger, in den Tod genommen. Und der Tod hat noch nie einen Bestandteil wiederhergegeben. Aus dem Totenreich ist noch nie irgendein Wesen zurückgekommen. Alles das, was durch Spiritismus getrieben wird, ist Halluzination, sind Dämonen des Teufels, die sich für die Toten, für die Verstorbenen ausgeben. Die Bibel beweist es, und Jesus als der Augenzeuge, der im Tod gewesen ist, ist der Einzige, der auch die Antwort geben kann. Wer wollte denn Antwort geben über den Tod? Es ist doch überhaupt kein Augenzeuge auf dieser Welt. Ein Buddha kann das nicht, ein Mohammed kann das nicht, kein Religionsstifter, weil sie alle Menschen sind. Aber Jesus Christus ist der Einzige, der starb, und weil er ohne Sünde starb, hat er auch den Tod besiegt und musste auferstehen. Der Tod musste ihn loslassen. Jesus Christus ist der erste Mensch auf dieser Erde, den dieser Machtbereich des Teufels, der Tod, nicht halten konnte, weil er nicht gesündigt hat. Und es gibt in der Bibel genug Beweise, dass er sündlos war. Ich sage nur eine. Jesus Christus fragt seine ärgsten Feinde, seine ärgsten Gegner in Johannes 8, Vers 46. Wer von euch weist mir eine einzige Sünde nach? Wir Daltenbacher, wir kennen uns, also Daltenbacher und ich. Wenn ich hier jemanden fragen würde, die würden bestimmt etwas an mir auszusetzen finden, weil sie mich kennen. Und wenn Freunde das schon tun und Brüder, wie viel mehr Feinde? Jesus fragt seine ärgsten Gegner, die Pharisäer. Und sie sind nicht in der Lage, diesem Jesus eine Sünde nachzuweisen. Um ihn zu Tode zu bringen, müssen sie falsche Zeugen ranholen, die Lügen verbreiten, um einen Justizmord vorzubereiten. Und mit dieser Lügengeschichte schlagen sie diesen Jesus ans Kreuz. Sie konnten ihn töten, aber sie konnten ihn in das Totenreich befördern. Aber der Tod konnte diesen Jesus nicht festhalten, weil das Gesetz der Sünde, der Lohn der Sünde, ist der Tod, auf diesen Menschen Jesus Christus nicht zur Anwendung kam. Und deshalb musste er auferstehen. Und deshalb wurde er lebendig. Aber als er auferstand, blieb die Sünde, die auf ihn gelegt wurde, deine Sünde und meine Sünde, im Totenreich, denn die hat der Teufel nicht mehr losgelassen und nicht mehr hergegeben. Und sie gebunden in alle Ewigkeit, bis dass auch das Totenreich einmal in die Hölle, in die ewige Verdammnis geworfen wird, nach Offenbarung 20. Und weil Jesus Christus das getan hat, bleibt der Auftrag, machet euch die Erde untertan und herrschet über sie, bestehen wie zu Adams Zeit. Nur mit einem anderen Ziel. Gott belohnt die Menschen zusätzlich, wenn sie umkehren zu Jesus Christus, wenn sie zu diesem Menschen kommen, der die Sünde aus der Welt genommen hat, und ihn bitten, vergib mir alle meine Sünde, die Bibel nennt das Buße, Umkehr. Wenn sie ihre Sünden bei diesem Menschen, Jesus Christus, bekennen, erleben sie die Wiedergeburt, die Neugeburt, das heißt, Gott reagiert und sagt, ich habe alle Sünde von dir genommen und deshalb bist du nicht mehr der zum Tode verurteilte Mensch. Du bist aus dem Herrschaftsbereich des Todes, aus dem Herrschaftsbereich der Sünde und des Teufels herausgenommen und bist jetzt ohne Sünde im Herrschaftsbereich Jesu Christi. Ich möchte dir gleich eins dazu sagen, auch Christen können noch sündigen und ich sündige auch noch. Aber ich habe einen Menschen, zu dem ich immer wieder gehen kann und dem ich meine Sünden bekennen kann. Wenn ich mal wieder in Sünde gefallen bin und wir bleiben anfällig. Und weißt du, warum das so ist? Gott ist so logisch, Gott ist so wunderbar. Er hat mich als Mensch auf diese Erde gelassen. Er hätte mich ja durch die Wiedergeburt sündlos machen können, dann wäre ich vielleicht ein Engel geworden. Dann würdet ihr alle an mir verzweifeln. Dann würdet ihr sagen, ist klar, der kann ja auch nicht sündigen, der ist ja auch ein Engel. Aber Christen bleiben Menschen mit der Fehlerhaftigkeit belastet und behalten, die sie haben als Menschen, mit der Anfälligkeit, damit die anderen Menschen nicht an uns verzweifeln. Und das möchte ich dir heute sagen.